SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Diesmal mit mir, Janina Schreiber, und einem kleinen Gedankenexperiment. So, stellen Sie sich mal vor, Sie wollen eigentlich nur in Ihrem Garten gemütlich frühstücken. Stückchen Obst fällt vom Tisch und in 0, nix Ameisen. Und zwar keine gewöhnlichen Ameisen. Irgendwie merken Sie, die sehen anders aus. Und es sind auf einmal so viele, und zwar überall. Nicht nur im Garten, sondern auch an und in Ihrem Haus.
Ich habe ein Holzhaus. Da ist Panik mit Albträumen, mit allem drum und dran. Habe ich geträumt, dass ich mal so mit einem Bohrer einfach die Innenwand aufmache und sie sei schwarz gewesen. Und dann bin ich zum Glück aufgewacht.
Ja, das ist Sophia Schäfer. Die lebt in ihrem Haus mit Garten in Hessigheim. Das ist bei Stuttgart. Und hinter diesem Albtraum, da steckt Tapinoma magnum, die große Drüsenameise. Eigentlich nur ein kleines Insekt, das sich aber immer weiter ausbreitet und das auch schon geschafft hat, das Internet lahmzulegen oder Stromausfälle zu verursachen. Wir sprechen in Global diesmal mit einer Insektenforscherin, die uns mal ganz genau aufdröselt, was an dieser Ameise eigentlich so gefährlich ist, für wen genau und was dagegen hilft. Wir bleiben im Reich der Krabbeltiere. Denn wenn draußen der Herbst beginnt, dann beginnt drinnen ja die Spinnenzeit. Einer, der das ganz genau kennt, das ist mein Kollege Martin Thiel. Geht dir auch so, ne, Martin, oder?
Ja, mit den sinkenden Temperaturen und der steigenden Luftfeuchtigkeit draußen zieht es die Spinnen in unsere Häuser und Wohnungen auf der Suche nach einem sicheren Winterquartier. Und das, obwohl die meisten Spinnen doch lieber draußen wohnen, weil unsere Wohnungen zwar warm, aber dadurch deutlich zu trocken sind für Spinnen und es eigentlich zu wenig Nahrung, sprich Insekten, gibt. Aber es gibt eben genügend Versteckmöglichkeiten. Ja, wie gesagt, die meisten Spinnen leben lieber draußen, aber es gibt auch Spinnen, die das ganze Jahr im Haus und der Garage leben. Die Hauswinkelspinne und die Zitterspinne zum Beispiel. Dass wir die jetzt vermehrt wahrnehmen, liegt auch daran, dass die Männchen auf Paarungssuche sind und dadurch etwas aktiver und junge Spinnen, die im Sommer geboren wurden, gewachsen sind und damit auffälliger sind als im Sommer.
Welche Spinnenarten könnten mir denn typischerweise hier bei mir in Süddeutschland, also ganz konkret in Baden-Württemberg, über den Weg krabbeln?
Oh, da gibt es viele. In Baden-Württemberg leben 738 Arten von Spinnen aus 38 verschiedenen Familien. Im Haus trifft man aber hauptsächlich auf die stark behaarte Hauswinkelspinne, übrigens völlig harmlos, oder die langbeinige Zitterspinne, auch die ist harmlos. Die Hauswinkelspinne ist aber behaart und recht groß, hat bis zu 10 cm lange Beine. Sie ist dunkelbraun und wirkt oft bedrohlich, aber wie gesagt, ist völlig harmlos. Die andere Art, die es häufig gibt, sind Zitterspinnen mit sehr langen, dünnen Beinen. Die sitzen oft in Zimmerecken. Und wenn man das Dasein dieser zierlichen Zitterspinne erträgt, dann kann die auch helfen, andere Spinnen loszuwerden. Man traut es diesem dünnen Exemplar zwar nicht zu, aber sie ist dafür bekannt, auch wesentlich größere Artgenossen zu töten, wie zum Beispiel die Hauswinkelspinnen. Ja, und mittlerweile heimisch bei uns ist die sogenannte Nosferatu-Spinne. Klingt gefährlich, ist es aber auch wieder nicht. Die kommt fast nur drinnen vor, weil sie Wärme liebt und mit einer Körperlänge von 1 bis 2 Zentimetern und einer Beinspannweite von etwa 5 Zentimetern zählt sie neben der Hauswinkelspinne zu den größten achtbeinigen Hausbewohnern. Ja, und die kann tatsächlich spürbar zubeißen, tut das aber nur sehr selten bei direkter Bedrohung. Die Folgen eines Bisses für den Menschen sind in der Regel völlig harmlos, wenn keine Allergie vorliegt, ähnlich wie bei einem Bienen- oder eben Wespenstich.
Gut, jetzt kann das Ganze natürlich auch mal Überhand nehmen. Was ist denn, wenn mir das zu viel wird? Was kann ich tun, wenn ich mir die Spinnen vom Leib halten will, beziehungsweise aus dem Haus?
Also fangen wir draußen an. Erstmal die Außenbeleuchtung direkt vor Hauseingängen und auf Terrassen aus. Manche Spinnen bauen nämlich ihre Netze am liebsten an Lampen auf der Terrasse oder am Hauseingang und gelangen von dort eben dann nach drinnen. Und warum ist das so? Die Beleuchtung lockt die Spinnen an wie das Mondlicht, weil sich dort die Nahrung, also tausende von Insekten, tummeln. Also Licht aus draußen, weil dann weniger Spinnen drinnen. Und um die Spinnen gar nicht erst hereinzulassen, bringt man am besten Fliegengitter an Fenster und Türen an, prüft die Dichtungen, denn Spinnen kommen oft auch durch kleine Ritze durch. Hausmittel sind dagegen umstritten, weil es so gut wie keine wissenschaftlichen Belege gibt, aber einen Versuch sind sie wert. Kastanien auslegen soll helfen. Der Geruch frischer Kastanien soll abschreckend wirken. Auch andere Düfte wirken abschreckend, zum Beispiel die von Lavendel, Zitrone oder Pfefferminzöl. Die gelten als natürliche Abwehrmittel. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Einfach mal ausprobieren.
Jetzt gibt es ja immer wieder diese These, dass Spinnen nachts auch gerne mal über unser Gesicht krabbeln und wir die dann im Schlaf versehentlich essen. Stimmt das?
Nein, das ist wirklich ein Mythos, der sich schon sehr lange hält. Fakt ist, Spinnen sind sehr sensible Tiere. Sie spüren unsere Atmung und fliehen. Sie wollen nicht gefressen werden. Spinnen sind sehr scheue Tiere. Sie meiden Erschütterungen, Atmung, Körperwärme und ganz sicher auch eben unsere Gesichter. Das Märchen, dass man im Schlaf mehrere Spinnen im Jahr verschluckt, ist frei erfunden und biologisch völliger Unsinn. Ja, und als Beruhigung für alle, die richtig Angst haben, dass eine Spinne auch tödlich sein könnte. Es gibt in Deutschland keine dokumentierten Todesfälle, die durch einen Spinnenbiss verursacht wurden. Das meiste sind irgendwelche Rötungen auf der Haut, Juckreiz oder vielleicht mal eine allergische Reaktion, aber keine tödlichen Vorfälle.
Also ein Mittel der Wahl, um Spinnen zu bekämpfen, ist ja auch gut und gerne mal der Staubsauger. Ist das eine gute Lösung?
Nee, lieber nicht, weil es ist wirklich ein grausamer Tod für die Tiere, wenn sie mit 100 Stundenkilometer eingesaugt werden. Die bessere Alternative ist, ein Glas über die Spinne stülpen, Papier drunter schieben und sie vorsichtig nach draußen bringen. Wem das auch zu heikel ist, der kann stattdessen auf ein Insektenfanginstrument aus Plastik wie einen Snappy zurückgreifen. Funktioniert ähnlich wie der Glastrick. Es reicht aber eine Hand zum Einfangen und Freilassen. Aber nah ran an die Spinne muss man trotzdem.
Ja, sensible Tierchen, diese Spinnen. Und vor allem nützlich. Wenn ich mir das Spinnennetz in der einen oder anderen Zimmerecke bei mir zu Hause nämlich mal so anschaue, dann klebt da auch mal eine Fliege drin, die eben dann nicht mehr in der Wohnung ist und mich nervt, dank meiner Hausspinne. Ja, und auch Ameisen, die sind super nützlich. Das sagt auch Insektenforscherin Amelie Höcherl vom Naturkundemuseum in Stuttgart. Das ruft Menschen dazu auf, Ameisenproben einzuschicken. Vor allem, um rauszufinden, ob da unter dem Mikroskop eine besondere Ameise liegt. Die große Drüsenameise, Tapinuma magnum. Denn die breitet sich in immer mehr Regionen in Deutschland aus. Was das genau bedeutet, darüber habe ich mit Amelie Höcherl gesprochen.
Global, das Gespräch.
Frau Höcherl, gerade hört und liest man ja echte Schreckensmeldungen über die große Drüsenameise. Die befällt Stromschächte, die legt das Internet gerade mal eben lahm. Starten wir doch mal mit was Positivem. Gibt es denn etwas, das Sie als Insektenforscherin besonders fasziniert an der großen Drüsenameise, Tapinuma magnum?
Ich glaube, was mich auch irgendwie fasziniert ist, dass die auch relativ kleine Augen haben eigentlich. Also das ist jetzt vielleicht für Leute, die nicht Insektenforscher sind, vielleicht ein bisschen so random, aber für mich ist es tatsächlich so, ja, Ameisen haben irgendwie kleine Augen. Und wenn ich mir den Kopf so anschaue, ist mir das schon öfter aufgefallen. Ja.
Ja, und eigentlich sind Ameisen ja auch enorm nützlich für die Umwelt. Die sind eine Art Müllabfuhr in der Natur. Die durchlüften unsere Böden und verteilen Pflanzensamen. Was ist denn genau das Problem mit Tapinuma magnum?
Genau, also zuerst mal, das ist total richtig. Und ich finde es auch wichtig, das immer zu betonen, dass Ameisen sehr, sehr wichtig sind und sehr nützlich sind und eben auch sehr faszinierend sind. In Deutschland gibt es zum Beispiel über 120 Ameisenarten. Das Problem mit der großen Drüsenameise ist jetzt, dass die in so großen Mengen auftritt. Die schiere Masse sozusagen ist für uns Menschen zum einen störend. Die Nestbauaktivitäten, die die machen, also wenn die ihre Nester graben, und sie haben ja immer mehrere Nester in einer Kolonie sozusagen, dann graben sie da halt auch den Boden um. Und wenn das jetzt unter einem gepflasterten Weg ist, dann führt es halt auch dazu, dass die Pflastersteine sich teilweise dann hochwerfen und kann so eben auch zu Schäden führen. Speziell im Ökosystem ist es so, dass die halt machen, was Ameisen machen. Die sind Allesfresser. Das sind natürlich nicht alle Ameisen, aber bei Tapinuma ist es der Fall. Das heißt, die kommen ihrer Funktion als Müllabfuhr zum Beispiel auch nach. Das habe ich auch vor 2 Wochen eben beobachtet. Dort haben sie gerade zum Beispiel einen Regenwurm zerlegt, der gestorben ist. Der ist wahrscheinlich bei einem Regenfall rausgekommen und dann von der Sonne vertrocknet. Also sie räumen tatsächlich auch auf, auch die Tapinomas. Aber sie nutzen eben auch andere Nahrungsquellen, also Kompost, Müll, Katzenfutter auch gerne mal. Also eigentlich fressen die alles, was sie können. Und es ist so, dass die Art auch sehr konkurrenzstark gegenüber anderen Ameisen ist. Zum Beispiel haben die auch ein Gift, was sie gegen andere Ameisen einsetzen, wogegen die sich nur sehr schwer wehren können. Es gibt tatsächlich auch schon eine Studie aus der Schweiz, die auch untersucht, wie sich zum Beispiel Tapinuma auf andere Ameisen auswirkt. Und da ist es so, dass auch gezeigt werden konnte, dass sich Tapinuma negativ auf die Gemeinschaften der anderen Ameisen auswirkt. Zum Beispiel, was die Arten Zusammenansetzung angeht, was einfach die Anzahl der Ameisen, die an solchen Ködern gefunden wurden, angeht. Und es ist durchaus vorstellbar, dass es die heimische Artenvielfalt auch negativ beeinflusst, einfach dadurch, dass zum Beispiel die Ameisen an den Bäumen sind, die ja mit Blattläusen assoziiert. Das bedeutet, sie nehmen Zucker von den Blattläusen auf und verteidigen die Blattläuse eben gegen Feinde. Es gibt aber viele heimische Insekten, die Blattläuse fressen. Und die sind dann natürlich, also die werden dann von Tapinuma möglicherweise bekämpft. und verlieren dadurch auch eine gewisse Nahrungsgrundlage.
Und das Problem kennen wir ja von invasiven, also von nicht heimischen Arten. Auch die Tapinoma magnum gilt als invasive Art. Woher kommt die denn eigentlich?
Also die Art wurde 1861 in der Nähe von Pisa zum ersten Mal beschrieben. Das heißt, dort ist die Art schon sehr lange vorhanden. Und tatsächlich gibt es auch die Hypothese, dass die Art möglicherweise auch schon zu Zeiten des Römischen Reichs zum Beispiel dort in den Mittelmeerraum transportiert wurde durch Handel.
Und mittlerweile ist sie schon sehr weit verbreitet. Wo finden wir sie genau?
Es ist schon so, dass die Art deutlich weiter verbreitet ist, als uns auch zu Beginn des Projektes bewusst war. Also in Europa ist sie generell schon weit verbreitet, zum Beispiel auch in Belgien und in Frankreich. Sogar in Südengland gibt es wohl schon Vorkommen. Und auch in Deutschland kommt die Ameise schon in Dresden, in Köln. Und wir haben jetzt auch ein Vorkommen zum Beispiel in der Nähe von Schweinfurt gefunden. Also auch da gibt es jetzt schon viele, viele Vorkommen. Was mich persönlich überrascht hat tatsächlich, ist die Verbreitung in Baden-Württemberg. Als wir mit dem Projekt gestartet sind, sind wir vor allem von der Verbreitung im Rheingraben ausgegangen. Da war ja auch vieles schon bekannt, eben aus Freiburg, aus Karlsruhe, aus Kehl, aus Mannheim. Das war alles nichts Neues und das war eigentlich so unsere Anfangshypothese sozusagen, dass es der Schwerpunkt der Verbreitung ist. Das ist auch immer noch so, aber zum Beispiel die Verbreitung um Stuttgart ist jetzt für uns relativ überraschend. Durch diese ganze Öffentlichkeitsarbeit haben sich sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger bei uns gemeldet. Und ich habe jetzt gerade diese Karte vor mir. Und wenn ich mir Stuttgart anschaue, dann ist so vor allem im Nordosten von Stuttgart gibt es da echt viele Vorkommen mittlerweile. Das kann man auf unserer Meldeplattform tatsächlich auch sehen. Die ist jetzt auch online geschaltet. Ja, über die Seite artenkenntnis-info. Und vor unserem Projekt war im Stuttgarter Raum tatsächlich bisher nur ein Vorkommen bekannt.
Sie haben jetzt eben vom Tapinoma-Projekt geredet. Sie koordinieren das. Und rufen Menschen dazu auf, Ameisen einzuschicken. Warum das Ganze?
Ein Ziel ist tatsächlich Citizen Science. Wir möchten wissen, wie die Verbreitung der Art ist. Also wir wollen sozusagen gucken, in welchen Habitaten lebt denn diese Ameise. Ein weiterer Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit ist tatsächlich auch, es ist tatsächlich so, dass man große Kolonien eher schwierig bekämpfen kann. Also wenn die mal mehrere Hektar spannen, dann wird das mit der Bekämpfung echt schwierig. Aber kleine Kolonien kann man viel besser bekämpfen. Das heißt, ein wichtiges Anliegen für uns auch, um die Bürgerinnen und Bürger und auch die Gemeinden zu unterstützen, ist auch eben diese schnelle Identifikation, damit man dann auch im Kleinen tatsächlich noch was bewirken kann. Und was mir tatsächlich auch wichtig ist in dem Zusammenhang auch mit der Öffentlichkeitsarbeit, ist eben auch, dass jetzt keine Panik vor Ameisen allgemein geschürt wird sozusagen. Also wenn man nicht weiß, wie man Tapinoma magnum erkennt, wie man die große Drüsenameise erkennt, dann sieht man vielleicht eine Ameise und hat sofort eine negative Assoziation damit. Das haben viele Leute vielleicht eh schon, aber ich habe den Eindruck, dass sich das durch Tapinoma jetzt noch verstärkt hat. Und wenn man das aber einordnen kann und gleich sehen kann, ah nein, das ist gar keine Tapinoma, sondern das ist zum Beispiel eine Waldameise, dann kann ich da vielleicht auch ein bisschen was von meiner eigenen Begeisterung für Insekten und für Ameisen weitergeben. Weil es schon so ist, dass eben unsere heimischen Arten und unsere heimische Vielfalt unsere Verbündeten sind gegen invasive Arten.
Dann sage ich an der Stelle vielleicht nochmal, die Tapinoma, die ist komplett schwarz. Unsere heimische Wegameise, die sind ja manchmal so schwarz-bräunlich. Daran könnte man es unterscheiden. Was bei der Tapinoma aber auffällig ist, ist eben die schiere Anzahl und dass sie oft kleine weiße Eier, also ihre Brut, transportiert. Was hilft denn gegen invasive Arten wie die Tapinoma?
Das ist natürlich eine Frage für die Gesellschaft und Politik, dass das einfach was ist, worüber wir sprechen sollten, weil das Problem invasive Arten wird in der Zukunft eher zunehmen anstatt abnehmen. Und Tapinoma ist definitiv nicht die einzige Art. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist es auch super wichtig zu betonen, dass wir hier eigentlich nicht über die gefährlichen Insekten oder die gefährlichen Pflanzen reden sollen, weil die sind einfach nur da. Die sind weder gut noch böse sozusagen. Die werden halt einfach hierher gebracht und weil das halt Arten sind, die eben sehr generalistisch sind oft und die halt mit sehr harten Lebensbedingungen klarkommen, ist es dann so, dass die sich sehr stark ausbreiten. Und da braucht es, glaube ich, eine generelle gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir damit umgehen möchten.
Frau Höcherl, zum Schluss, haben wir den Kampf gegen die Tapinoma magnum schon verloren?
Also ich denke, im kleinen Maßstab, also zum Beispiel auf Gemeinde- oder städtischer Ebene, ist es auch wahrscheinlich sinnvoll, dass man versucht, noch dagegen vorzugehen und dass man kleine Kolonien vielleicht auch bekämpft und versucht zu verhindern, dass die Ameisen sich weiter etablieren. Aber ich denke persönlich, dass die Art schon so weit verbreitet ist, dass wir sie wahrscheinlich nicht mehr ganz loswerden. Also ich glaube, dass der Zug schon abgefahren ist. Und vielleicht ist jetzt eben Tapinoma, auch wenn es ein schlechter Anlass ist sozusagen, aber vielleicht ist es ein Anlass, um sich darüber auch Gedanken zu machen, wie wir weiter damit umgehen möchten.
So, und wer sich jetzt die große Drüsenameise mal so richtig in Fernsehlänge anschauen will, dem empfehle ich wärmstens den Film Invasion der Ameisen, die unterschätzte Gefahr, zu finden in der ARD-Mediathek. Und Amelie Höcherl, die spielt auch eine Rolle darin. Gesunde Ökosysteme helfen gegen invasive Arten. Heißt konkret, je gesünder unsere Wälder, Moore und Wiesen und auch unsere Böden insgesamt sind, desto besser. Nicht nur für die Artenvielfalt, übrigens auch fürs Klima. Deshalb will SPD-Bundesumweltminister Carsten Schneider unsere Ökosysteme wieder zu Verbündeten beim Klimaschutz machen, hat er in dieser Woche so angekündigt. Jan Zimmermann, mein Kollege in unserem Hauptstadtbüro, der hat sich den Vorschlag von Carsten Schneider mal genauer angesehen. Jan, eigentlich geht es ja auch ganz klar darum, mehr Geld für zum Beispiel schon kranke Wälder in Deutschland bereitzustellen. Und zwar mit dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz. Was ist das genau?
Das Programm umfasst verschiedene Maßnahmen. Vor allem geht es darum, Moore und Wälder so aufzustellen, dass sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aktuell ist das eher andersrum. Sie produzieren mehr Treibhausgase, als dass sie CO2 binden können. Das liegt daran, dass zum Beispiel Moore über Jahrhunderte entwässert wurden, um die Flächen für die Landwirtschaft nutzen zu können. Und das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz setzt darauf, Moore, Wälder, Böden wieder zu Verbündeten des Klimaschutzes zu machen. So formuliert das zumindest Bundesumweltminister Schneider. Sie sollen wieder vernässt werden, damit sie mehr CO2 binden, als dass sie derzeit ausstoßen. Und das Programm wurde von der Ampelregierung vor 2 Jahren eingeführt.
Ja, und was soll jetzt anders werden als bisher schon geplant? Also was ist das Neue?
Neu ist, dass der Umweltminister das bisherige Aktionsprogramm nicht nur fortführen will, sondern er will es ausbauen. Dazu wurde ein Paket geschnürt mit 41 Maßnahmen. So sollen zum Beispiel Wälder schneller zu Mischwäldern umgebaut werden, die widerstandsfähiger sind gegen Hitze, Dürre und andere Extremwetter. Und für diese und weitere Maßnahmen will die Bundesregierung mehr Geld zur Verfügung stellen, als das bislang von der Vorgängerregierung von der Ampel geplant war. Im nächsten Jahr sollen es mehr als 800 Millionen Euro sein, die zur Verfügung stehen. Und dieser Betrag soll weiter anwachsen, auch mit Hilfe von privaten Geldern. Zum Beispiel könnte mit wiedervernässten Mooren Geld verdient werden, indem man sie zu Standorten für Solaranlagen macht. Und auf solche und andere Investitionen hofft eben die Bundesregierung.
Das wäre dann also eine richtige Win-Win-Situation. Ganz schön viel zu tun fürs Umweltministerium derzeit, denn bei dem sind gerade einige hoffentlich dicke Ideenpakete eingetrudelt von den verschiedenen anderen Ministerien. Darin Vorschläge, wie jedes einzelne Ressort Klimaschutz vorantreiben könnte. Das Umweltministerium muss daraus jetzt ein komplett neues Klimaschutzprogramm stricken. Das steht so nämlich im Klimaschutzgesetz. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Wilhelms, der kennt die Details.
Besondere Aufmerksamkeit liegt dabei auf dem Bau- und dem Verkehrsministerium. Denn beide reißen regelmäßig ihre Klimaziele. Im Gebäudesektor wird noch zu viel mit fossilen Brennstoffen geheizt und zu wenig gedämmt. Und sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr wird noch zu sehr auf den Verbrenner gesetzt, als dass das Emissionsziel eingehalten werden könnte. Die Vorschläge der einzelnen Ministerien sollen erstmal nicht veröffentlicht werden. Sie fließen in das Gesamtklimaschutzprogramm der Bundesregierung ein. Und das wird jetzt im Umweltministerium erarbeitet. Dafür hat Minister Schneider zwar bis März Zeit, er hat aber angekündigt, noch in diesem Jahr liefern zu wollen. Angesichts der Deadline fordern Klimaschutzverbände echte Anstrengungen vom Umweltministerium. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, will zum Beispiel einen ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Klimaallianz Deutschland mehr Geld für Busse und Bahnen.
Ja, und eine Bestätigung, wie wichtig der Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt ist, die hat es jetzt erst wieder gegeben. Und zwar von der Europäischen Umweltbehörde. Um unsere Umwelt in Europa steht es düster, das sagt der Bericht. Die Politik darf also jetzt bitte nicht nachlassen oder gar an strengen Umweltgesetzen drehen, die helfen könnten. Das kommentiert meine Kollegin in Brüssel, Katrin Schmidt.
Es wirkt aktuell bisweilen wie eine Nachricht von einem gerade recht fernen Planeten. Es steht schlecht um Natur und Lebensräume in Europa. Ja, die Lebensqualität in Europa nimmt deutlich ab. Stichwort Fluten, Brände, Hitzewellen, die immer mehr Menschenleben fordern. So bilanziert es die Umweltagentur. Wissen wir alles längst, auch das bilanziert der Report der Europäischen Umweltagentur. Er bescheinigt sogar den politischen Entscheidungsträgern, dass sie bereits quasi alle Strategien parat haben, um dieses Desaster zu stoppen. Ja, man war auch mal auf gutem Wege. Es gab mal den politischen Willen, offenbar mehrheitlich genug. Stichwort Mann auf dem Mond-Moment, also EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyens plakatives Bild für ein ambitioniertes und eigentlich auch alternativloses Ziel, Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu machen. Dieses Männchen auf dem Weg zum Mond ist längst in Schlingern geraten. Auf Druck der in der EU derzeit sehr dominanten christdemokratischen EVP-Fraktion, unterstützt durch rechte Parteien, wurden zuletzt mehrere Klimagesetze abgeschwächt, verschoben oder Entwürfe ganz zurückgezogen. Vom Renaturierungsgesetz und der Entwaldungsverordnung über Nachhaltigkeitsziele für Unternehmen bis hin zum Lieferkettengesetz. Von der Debatte um ein Zurückdrehen des beschlossenen Verbrennerverbots mal ganz zu schweigen. Ja, alles einzelne Entscheidungen, jede Regel scheint auch an irgendeiner Stelle ein Stückchen zu viel Bürokratie mit sich zu bringen, mag im Einzelfall stimmen, insgesamt aber ist es ein massiver Schlag gegen die europäische Klimapolitik und die scheint Methode zu haben. Denn bei dem großen Streichkonzert in Sachen Klimaregelungen werden keine zündenden und praktikablen Gegenvorschläge gemacht, wie denn sonst. Nicht nur Klima, sondern auch, wen das am Ende mehr interessiert, die Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherheit Europas geschützt werden sollen, die nämlich sehr direkt mit dem Erhalt der natürlichen Ressourcen zusammenhängen. Auch das sagt heute der Bericht der Umweltagentur. Sagen aber auch, wen das schon wieder mehr interessiert, Wirtschaftsexperten. Empfohlen sei dafür zum Beispiel der Blick in die jüngste Studie des unabhängigen US-Spitzenforschergremiums National Bureau of Economic Research. Die sagen, ein Temperaturanstieg von einem Grad kostet die Welt 12% der Wirtschaftskraft. Und für Europa dürfte es noch teurer werden, denn wir leben auf dem Kontinent, der sich mit Abstand am schnellsten aufheizt. Zu befürchten steht jetzt aber, dass im politischen Tagesgeschäft der Ruf des Klimareports in den nächsten Tagen schon wieder nur wie aus weiter Ferne klingt. Und wie aktuelle Mode, die Erkenntnis verweigert wird, dass Wirtschaft und Klima ein Planet sind.
Ja, da bin ich mal ehrlich, zu viele dieser dramatischen Berichte über den Zustand der Umwelt und unseres Klimas, die machen mich dann doch auch ganz schön betroffen. Die Psychologie? Die sagt aber, Selbstwirksamkeit hilft. Also ins Handeln kommen. Und da spielt uns der Weltvegetariertag, der war jetzt am 1. Oktober, doch echt in die Karten. Denn wer sich vegetarisch ernährt, der kann wirklich direkt dem Klima helfen, sozusagen mit der eigenen Gabel. Meine Kollegin, Ernährungsberaterin Sabine Schütze aus unserer ARD-Klimaredaktion, die weiß sogar ganz genau, wie viel.
Experten schätzen, dass vegetarisch lebende Menschen ihren Klimafußabdruck bei der Ernährung um fast 50% verkleinern. Vegan lebende Menschen sparen noch deutlich mehr Treibhausgase, denn die Produktion pflanzlicher Nahrungsmittel verursacht nur etwa 30% der CO2-Emissionen verglichen mit Lebensmitteln tierischer Herkunft. Dieser massive Unterschied kommt hauptsächlich deshalb zustande, weil die Tierhaltung für den Futteranbau zum Beispiel riesige Flächen bewirtschaftet und verbraucht. Die Viehwirtschaft verursacht rund ein Fünftel unserer CO2-Emissionen und das macht nicht nur Fleisch und Wurst klimaschädlich, sondern auch Käse. Seine Herstellung verursacht ähnlich viele Treibhausgase wie Schweinefleisch und Käse steht nun mal genau wie andere Milchprodukte und Eier bei Vegetariern meist auf dem Speiseplan. Trotzdem sparen pflanzenbasierte Ernährungsformen CO2 und zwar mindestens 6,5 Millionen Tonnen. So viel sparen die aktuell in Deutschland lebenden Vegetarier und Veganerinnen jedes Jahr verglichen mit Mischköstlern.
Tatsächlich ist der Fleischkonsum aber trotzdem wieder gestiegen. Warum?
Weil die neuen aufregenden, revolutionären Zeiten des Fleischverzichts einfach vorbei sind und einer gewissen Normalität Platz gemacht haben, so beobachte ich das. Dazu kommt, dass Klimaschutz auch politisch derzeit nicht gerade das populärste Thema ist. Trotzdem sind Tierwohl und Klimawandel immer noch gute Argumente gegen einen hohen Fleischkonsum. Und klar, wäre Fleischverzicht politisch korrekt, aber Essen ist nun mal hochgradig emotional und durch Vorlieben geprägt. Und da sind wir jetzt beim pflanzenbasierten Ernährungsstil derzeit gerade wieder auf dem Boden der Realität gelandet. So eine Delle ist übrigens völlig normal und kein Indiz dafür, dass wir jetzt alle wieder zukünftig mehr Fleisch essen. Meiner Meinung nach werden nur nicht mehr ganz so viele Menschen plötzlich auf Fleisch verzichten. Das wird langsamer gehen und mit viel Geduld.
So, und Geduld, die wünsche ich Ihnen jetzt auch bis zu unserer nächsten Sendung Global, das Umweltmagazin. Vielleicht hilft ja ein vegetarisches oder sogar veganes Gericht, die Wartezeit auch noch gut gesättigt zu überbrücken, bis wir uns dann wieder hören. Ich bin Janina Schreiber und sage diesmal Tschüss, machen Sie es gut.